Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Lorna stellte eine Garnitur von Erste-Hilfe-Utensilien zusammen. Mommsen hatte sie darum gebeten. Sich mit Brovny einer technischen Herausforderung zu stellen, hatte er geunkt, heißt sehenden Auges in einen rotierenden Ventilator zu fassen. Mit diesen Worten war er missmutig in Richtung Oberdeck verschwunden. Während Lorna das Verbandszeug so übersichtlich wie möglich auf einem Tablett drapierte, um im Notfall raschen Zugriff darauf zu haben, ging ihr Blick durch das Bullauge nach draußen. Sie stutzte. Was war das für ein Seil, das dort hin und her schwang? Sie legte die Mullbinden beiseite und trat direkt vor das Fenster. Das Tau musste oben an der Reling festgeknüpft sein. Sein unteres Ende tanzte gut 2 Meter tiefer auf den Wellen. Lorna presste ihr Gesicht fest gegen die Scheibe, um noch mehr erkennen zu können. Keine 20 Meter vom Schiff entfernt trieb eines der 2 Beiboote auf dem Wasser. Und darin, sie traute ihren Augen nicht, saß das junge Ehepaar. Ganz offensichtlich war es den beiden nicht gelungen, den Motor zum Laufen zu bringen. Unbeholfen stießen sie mit den Notrudern ins Wasser, während die Strömung sie auf das Ufer zutrieb. Hatte Musson nicht strikte Anweisungen gegeben, dass alle, ausnahmslos alle von ihnen an Bord zu bleiben hatten? Wussten die beiden nicht, in welcher Gefahr sie schwebten? Lorna schüttelte den Kopf, wandte sich dann aber wieder ihrer Notfallausrüstung zu. Meldung machen konnte sie auch noch später. Sollte der selbstherrliche Musson seine Schäfchen ruhig selbst im Blick behalten. Außerdem waren die 2 Idioten alt genug und sie beileibe nicht das Kindermädchen der Kompanie. Brovny stand an der Reling und beobachtete konzentriert die Wasseroberfläche. Er musste nicht lange warten. Die Leine, an der Mommsen sich in die eiskalte See hinabgelassen hatte, zuckte 3-mal kurz hintereinander. Das war das Zeichen. Brovny packte mit beiden Händen zu. Um Halt zu finden, saß er auf den Planken und stemmte sich mit dem verbliebenen Bein gegen die Innenwand der Reling. Zentimeter für Zentimeter zog er so das Seil an Deck, ein ausgesprochen mühsames Unterfangen. Trotzdem sah man ihm die Anstrengung kaum an. Wenig später hatte er Mommsen an Bord gehievt. Der Steward nahm prustend das Atemgerät aus dem Mund und zitterte. Musson und der Kapitän hatten mit ihrer Vermutung richtig gelegen. Das Ruderblatt wurde tatsächlich von einer, wie Mommsen mehrmals betonte, äußerst unappetitlichen Mischung aus Walfettfleisch und zerfetzter Muskelmasse blockiert. Er zeigte wenig Lust, noch einmal an seinen feuchten Arbeitsplatz zurückzukehren. Es blieb ihm jedoch keine Wahl. Während er wieder auf die Reling stieg, gab Brovny Mommsens Befund per Funk an die Brücke durch. Mommsen seufzte derweil tief, schob sich das Mundstück des Atemgeräts zwischen die Zähne, schloss die Lippen und ließ sich rückwärts von Bord fallen. Mit lautem Klatschen schlug das trübe Wasser des Nordatlantiks über ihm zusammen. Für einen Moment glaubte Brovny, statt der Neoprenkapuze das Rot einer Strickmütze in den Fluten zu erkennen. Die Zahl der Fliehenden ging in die Tausende. Musson und Elm bahnten sich hastig einen Weg durch das Gedränge. Babys plärrten, Kinder schrien nach ihren Eltern, Mütter nach ihren kleinen Töchtern und Söhnen. Die Zahl der noch verfügbaren Schiffe war viel zu gering, als man alle von ihnen hätte aufnehmen können. Jeder musste das sehen, aber die wenigsten wollten es wahrhaben. Wieso, fragten sich die meisten, sah ihre Regierung in Reykjavik tatenlos zu, wie sie bald starben? Musson und Elm kamen an einem alten Mann vorbei, den der Strom der Flüchtlinge zu Boden gerissen hatte. Achtlos und gehetzt trampelten die Menschen über ihn hinweg. In seiner Hand hielt der Alte einige Zähne, die ihm rücksichtslose Fußtritte ausgeschlagen hatten. Sein Mund, ein blutendes Loch, war zu einer heulenden Fratze verzerrt. Elm wollte niederknien, um zu helfen, doch Musson packte ihn an der Schulter und zerrte ihn weiter. Irgendwann spürte Elm, wie seine Kräfte nachließen. Eigentlich war er ein sportlicher Typ, doch der Bewegungsmangel an Bord hatte bereits dazu geführt, dass seine Kondition nachließ. Hastig hatten sie inzwischen 1 Kilometer oder mehr zurückgelegt. Die Masse der Leute, die dem Wasser zustrebten, nahm ab. Es waren noch immer viele, die ihnen entgegenkamen, aber endlich war es wieder möglich, frei zu atmen. Musson drehte sich zu ihm um. »Sagt Ihnen der Name Dlaruk etwas?« rief er. Elm überlegte fieberhaft. Tlaruk, Tlaruk. Nein, das sagt mir eigentlich... Ah doch, ist das nicht dieser Schmied aus irgendeiner alten nordischen Sage? Musson nickte. Wieso fragen Sie mich nach ihm?
Der Offizier zögerte.
Weil wir uns auf dem Weg zu ihm befinden. Wie darf ich das verstehen? Wonach klingt es denn?
Elm kniff ungläubig die Augen zusammen.
Wir befinden uns auf dem Weg zu Tlaruk, der Sagengestalt?
Musson schüttelte unwirsch den Kopf.
Hat man Ihnen in der Schule nicht beigebracht, dass jede Sage einen wahren Kern enthält?
Darauf wusste Elm beim besten Willen nichts zu erwidern. Eine Weile stolperten sie nebeneinander her. Die Steigung hatte deutlich zugenommen. Elm wagte einen zweiten Versuch.
Und warum wollen...
Müssen, unterbrach Musson ihn schroff. Er schien die Frage erwartet zu haben.
Müssen wir zu Tlaruk?
Wie Sie schon ganz richtig bemerkt haben, ist Tlaruk Schmied.
Nein, das stimmt so nicht. Er ist der Schmied aller Schmiede. Seit Anbeginn der Welt steht er Tag für Tag an seiner Esse und fertigt den reinsten Stahl, den je ein, nun ja, Wesen auf dieser Erde zustande gebracht hat. Wobei das, was für Tlaruk ein Tag ist, für uns Menschen etwa einem halben Jahrtausend entspricht.
Elm sah Musson fassungslos an. Langsam begann eine Ahnung in ihm aufzusteigen.
Dann ist es kein Zufall, dass der Berg Grimwasser ausgerechnet jetzt. Der Berg hat seinen Namen von jener uralten Quelle, in der Tlaruk seit jeher seinen Stahl härtet. Und wir sind hier, um eines seiner Schwerter in, nun ja, Besitz zu nehmen.
Musson machte eine kurze Pause. Dann fügte er etwas hinzu, das Elm einen kalten Schauer über den Rücken trieb.
Wir werden es vermutlich eines nahen Tages brauchen.
Elm begann zu zittern.
Und was ist meine Aufgabe bei dieser Sache?
Er spürte, dass das, was Musson vorhatte, an ein Selbstmordkommando grenzte. Würde Tlaruk ihnen, sofern es ihn überhaupt gab, einfach so eines seiner wertvollen Schwerter überlassen? Damit war kaum zu rechnen. Und für wen oder was brauchten sie dieses Schwert? Oder sollte es besser heißen, gegen wen? Vermutlich würden Musson und er die Hitze im Inneren des Vulkans, der Tlaruk angeblich als Schmiede diente, ohnehin nicht überleben. Elm packte Musson, der immer noch in hohem Tempo voranschritt, am Arm und zwang ihn grober als beabsichtigt zum Anhalten. Er musste ihm eine Antwort auf seine Fragen abtrotzen. Musson aber machte ihm auf kompromisslose Weise klar, dass von ihm vorerst keine Erklärungen zu bekommen waren. Erschöpft, wütend und voller Angst drehte Elm sich um und sah hinunter auf das Meer. Sollte er einfach umkehren, das Beiboot besteigen und zu Elmsfeuer zurückkehren, ohne Musson? Verstört ließ er den Blick über die Menschenmassen zu ihren Füßen wandern, die wie Ameisen der Küste zustrebten. Plötzlich stutzte er. Zwischen den vielen Köpfen fielen ihm zwei Personen auf, die sich, anders als alle anderen, gegen den Strom bewegten. Das war doch zu merkwürdig. Elm strengte sich an, mehr zu erkennen, und rieb sich ungläubig die Augen. Nein, das konnte nicht sein. Er musste sich irren. Hatte Musson nicht befohlen, dass alle Passagiere an Bord der Elmsfeuer... Noch einmal fuhr er sich über die Augen. Es war keine optische Täuschung. Dort unten ging das junge Touristenpaar. Er erkannte es an den identischen neonfarbenen Regenjacken, mit denen er es oft an Bord gesehen hatte. Waren die beiden von allen guten Geistern verlassen? Was taten sie hier an Land? Waren sie ihnen gefolgt? Aber wie? Sie konnten nicht auf eigene Faust mit dem Boot gekommen sein. Er selbst hatte sich in Cork davon überzeugen dürfen, dass sie über keinerlei nautische Fähigkeiten verfügten. War das Leichtsinn? Dummheit? In jedem Fall musste er Musson auf seine Beobachtung aufmerksam machen. Doch der ging bereits wieder ein ganzes Stück voraus. Elm lief ihm hinterher, und als er sich noch einmal umdrehte, hatte er das Paar aus den Augen verloren. War er vielleicht doch nur einer Täuschung erlegen? Regenjacken wie diese gab es in jedem Outdoor-Discounter. Er hatte Musson fast erreicht, als er spürte, wie der Boden unter ihren Füßen erneut zu beben begann. Brovny fing allmählich an, sich Sorgen zu machen. Seit zu vielen Minuten schon hatte er kein Lebenszeichen mehr von Mommsen bekommen. Die Leine, mit der er den Steward an Deck vertäut hatte, war straff gespannt, bewegte sich aber nicht. Die Luftblasen, die anfangs noch zahlreich an die Wasseroberfläche gestiegen waren, wurden immer weniger und blieben schließlich ganz aus. Brovny sah nervös auf seine Armbanduhr, dann wieder auf das Wasser. Nichts. 20 weitere Sekunden wartete er und schlug dabei mehrmals gegen das straffe Seil. Keine Reaktion. Noch einmal 5 Sekunden. Diesmal zog er an der Leine, versuchte sie einzuholen. Doch es ging nicht. Keinen Millimeter rührte sich das verdammte Ding. Sie musste sich irgendwo verhakt haben. Noch einmal 10 Sekunden. Dann wusste Browny, was er zu tun hatte.
»So, hier ist es.«
Moussan hielt an. Elm sah sich suchend um. Die Stelle war vordergründig nicht von anderen zu unterscheiden, an denen sie bei ihrem Aufstieg vorbeigekommen waren. Moussan wischte sich den Schweiß von der Stirn und deutete schließlich mit der Hand in eine Richtung, in der Elm zwischen niedrigen Büschen einen breiten Spalt im Felsboden ausmachte.
»Das ist der Eingang, einer der Eingänge zum Berg.«
Moussan sah ihn ernst an, bevor er fortfuhr.
»Sehen Sie, dort oben.«
Elm hob den Kopf. Und jetzt erst sah er, was ihm die ganze Zeit über, in der er den Blick angestrengt auf den ungesicherten Weg vor sich gerichtet gehalten hatte, verborgen geblieben war. Hoch über ihnen thronte der Gipfel des Grimwasser. Sein riesiger Krater fiel zu einer Seite hin steil ab, während die andere von gigantischen, gezackten Felsformationen gebildet wurde, die Elm an überdimensionale Reißzähne eines Hais erinnerten. Die spärlich bewachsenen Hänge des Grimwasser waren über und über von Rissen durchzogen, aus denen schneidende Dämpfe aufstiegen. Erneut zitterte die Erde. Mit einem in ein Keuchen mündenden Hustenanfall schreckte Moussan Elm aus seiner Naturbetrachtung auf.
»Los, kommen Sie, wir müssen weiter«, sagte er, als er wieder Luft bekam. »Und hier, nehmen Sie das. Geben Sie gut darauf Acht, damit Sie es nicht verlieren.«
Er drückte Elm eine stabile Taschenlampe in die Hand und knipste seine eigene an, als sie den Eingang zur Unterwelt erreichten. Schweigend standen sie davor und warteten. Etwas hielt sie zurück. Hatte Moussan doch Angst? Als habe er Elms Gedanken gelesen, ließ der erste Offizier in diesem Moment ein tiefes Seufzen hören. Dann packte er seinen jungen Begleiter an der Jacke und buxierte ihn durch das steinerne Tor, das sich vor ihnen auftat. Gleich hinter dem von der Natur geschaffenen Eingang führte ein schmaler, steiniger Pfad mitten hinein in die, so schien es, ewige Nacht. Elm schaltete nun ebenfalls seine Lampe an und beeilte sich, mit Moussan Schritt zu halten. Als er sich ein letztes Mal umdrehte, war der Eingang, durch den sie gekommen waren, zu einem schwachen Lichtpunkt geworden, der gleich darauf verglomm. Mit beherztem Griff hatte Browny sich den dicken Wollpullover vom Leib gerissen, sich anschließend auf die Reling gehievt und in das eiskalte Wasser fallen lassen. Bei diesen Temperaturen war das ihm so vertraute Element ein unerbittlicher Todfeind, der ihn keinesfalls mehr als ein paar Minuten am Leben lassen würde. Die Sicht ging bereits 1 Meter unter der Oberfläche gegen Null. Mit dem verbliebenen Bein strampelte Browny an der Rettungsleine entlang in die Tiefe. Als er die Höhe des Ruders erreicht zu haben glaubte, tastete er mit einer Hand suchend umher. Da, dort war etwas Weiches. Er griff fest dazu, bekam einen schlaffen Körper zu fassen und zog vorsichtig daran. Ja, das war Mommsen. Der Körper rührte sich nicht. War der Steward nur bewusstlos, oder? Browny verbot sich, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Stattdessen versuchte er, die Ursache dafür zu finden, warum Mommsen nicht an Bord zurückgekehrt war. Schließlich fand er ihn. Der ungeübte Taucher hatte sich mit einem Teil der Sauerstoffflasche zwischen Ruder und Heckwand verkeilt. Warum aber hatte er nicht per Notleine alarmiert? Browny zerrte an dem Geschirr, in dem die Atemgasflasche befestigt war. Jede Sekunde zählte. Das Bemühen blieb vergeblich. Lange würde er die Luft nicht anhalten können. Das Eiswasser war unerbittlich. Mit jedem Herzschlag kühlte Browny's Körper weiter aus, schwand seine Energie. Was sollte er nur tun? Er spürte, wie es ihn zurück an die Oberfläche drängte. Verdammt, er konnte Mommsen nicht hier unten sterben lassen. Andererseits, niemandem war geholfen, wenn sie beide hier unten zugrunde gingen. In diesem Moment zwischen Leben und Tod geschah etwas Seltsames. In Browny's Kopf verlangsamte sich alles. Seine Umgebung veränderte sich. Das schwarze Wasser begann grün zu schimmern. Ein beruhigender Ton. Eine Art Singen drang aus der Tiefe an sein Ohr, so als höre er träge in einem riesigen Uterus vor sich hintreibend die Stimme seiner Mutter durch die Bauchdecke. War jetzt alles vorüber? Ertrank er. Direkt vor ihm tauchte ein Gesicht aus der undurchdringlichen Weite auf. Ein wunderschönes Wesen ergriff mit beiden Händen seine Wangen und presste, ehe er verstand, wie ihm geschah, die vollen grünen Lippen auf seine. Browny schloss die Augen, bereit, sie nie wieder zu öffnen. Alle Angst war mit einem Mal verschwunden, ein einziger Rausch. Als er am Ende der Endlosigkeit die Augen wieder aufschlug, war das Wesen verschwunden. Um ihn herum herrschte die altbekannte Dunkelheit, die keine Fehler verzieh. Etwas jedoch war anders. Browny's Kräfte waren zurückgekehrt. Jetzt galt es. Erneut riss er an den Riemen des Metallgeschirrs, und diesmal gelang es ihm, Mommsens reglosen Körper daraus zu lösen. Er packte ihn und zog ihn, so schnell er es mit einem Bein vermochte, nach oben. Keuchend und hustend schoss er wenig später mit dem Bewusstlosen durch die Wasseroberfläche. An Deck wartete bereits der Kapitän, der den Vorfall von der Brücke aus beobachtet hatte und sofort an die Reling geeilt war. Mit vollem Körpereinsatz, einer oben, einer im Wasser, beförderten sie den schlaffen Körper Mommsens auf die Planken. Danach erst folgte der völlig erschöpfte Browny. Ohne Zeit zu verlieren, lagerten sie Mommsen auf den Rücken. Sein Gesicht war bereits blau angelaufen. Tiefer, immer tiefer drangen Mousson und Elm in den Berg vor. Mit jedem Meter, den sie gingen, nahm die Wärme zu. Elm bemühte sich, nicht weiter als zwei Schritte hinter Mousson zurückzubleiben, um ihn nicht zu verlieren. Hier unten alleine zu sein, war seine größte Angst. Das Dunkel um sie herum schluckte jeden Lichtstrahl. Die Kraft ihrer Lampen reichte kaum aus, das Stück Weg vor ihren Füßen zu erhellen. Außerhalb des kleinen Lichtkegels herrschte Nacht. Der Schwefelgeruch, der Elm bereits im Freien aufgefallen war, gewann hier unten mit jedem Schritt an widerwärtiger Vehemenz. Seitdem sie die Höhle betreten hatten, war kein Wort mehr gefallen. Mousson legte ein gewaltiges Tempo vor. Was trieb ihn derart zur Eile? Ohne auch nur die geringste Gewähr dafür zu haben, war Elm bisher davon ausgegangen, Mousson werde sie beide sicher ans Ziel und unversehrt wieder zurückbringen. Was, wenn dem nicht so war? Wenn Mousson das Innere dieses Berges genauso wenig kannte wie er selbst? Daran durfte er nicht denken. Das Wichtigste war, nicht vom Weg abzukommen, keinen falschen, letzten Schritt zu tun. Es war keine Minute her, da hatte Elm aus Unachtsamkeit und furchtsamer Hast den Fuß zu weit nach links gesetzt, einen Zentimeter nur, war gestrauchelt und hatte dabei mit der Lampe für Sekundenbruchteile beleuchtet, was jenseits des schmalen Weges lag. Die Erkenntnis hatte ihn derart tief getroffen, dass er fortan alle Konzentration auf den Boden vor sich gerichtet hielt. Denn links und rechts von ihnen war nichts, ein bodenloses, tiefschwarzes Nichts. Wie in Trance heftete er seinen Blick auf Moussons trübe Funzel, die vor ihm mäanderte. Wenig später blieb der erste Offizier abrupt stehen. Elm vermochte gerade noch zu bremsen. »Was ist?« flüsterte er aus Angst, seine Stimme könne irgendwem ihre Anwesenheit verraten. Dabei waren die Geräusche, die um sie herrschten und die er bislang ausgeblendet haben musste, so laut, dass sie seine Worte ungehört verschluckten. Ein fortwährendes Dröhnen drang aus der Tiefe zu ihnen herauf, ein mächtiges Stampfen, gebettet auf einen wuchtigen Basston, der alles ringsum zum Zittern brachte. In diesem Rhythmus bebte der Boden unter ihnen inzwischen so stark, dass Elm unwillkürlich in die Hocke ging, um sich mit den Händen in das dort befindliche Geröll zu krallen. Rechts und links von ihnen gab es ja keine Wand, an der er sich hätte festhalten können. Die Hitze war unerträglich. Elms Schädel summte. Sein Bewusstsein trübte sich immer mehr ein. War all dies noch Wirklichkeit? Mousson hingegen schien an diesem unerträglichen Ort die Stelle gefunden zu haben, nach der er gesucht hatte. Er wartete, bis das Dröhnen ein wenig abschwoll. Dann bildete er mit beiden Händen einen Trichter vor dem Mund, holte tief Luft und brüllte mit einer Kraft, die Elm ihm nicht mehr zugetraut hätte.
»Torun Vadao Fir, Beluga Rind Laruk!«
Dann wartete er. Elm hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was Mousson gerufen hatte. Trotzdem spürte er, wie seine Haare sich aufstellten. Den Namen Laruks, des Schmiedes aller Schmiede, immerhin hatte er verstanden. In ihm toste es. Was hatte Mousson vor? Hatte er nach Laruk gerufen? Und hatte dieser ihn gehört? Elm wagte nicht zu atmen. Moussons Blick war in die Dunkelheit gerichtet, als lausche er tatsächlich auf eine Antwort. Elm war wie paralysiert. »Das ist doch alles nur ein Traum, nur ein Traum!« brüllte es in ihm. Nie zuvor hatte er etwas derart Beklemmendes erlebt, denn Mit Moussans Ruf war unvermittelt jedes Geräusch im Berg verstummt. So still war es mit einem Mal, dass Elm seinen eigenen Atem gehen hörte. Was würde nun geschehen? Das war die bange Frage. Er musste nicht lange auf eine Antwort warten. Sekunden später setzte tief unter ihnen ein erneutes Brummen ein, abgründig wie das Knurren des Höllenhundes. Mehr und mehr schwoll es an, bis Elms Körper die Schwingungen kaum noch ertrug. Selbst das Nichts um sie herum fing an zu zittern. Der Fels unter ihnen bebte, stärker, immer stärker. Mit angstverzerrter Miene sah Elm auf Moussan, der in diesem Augenblick zu Stein geworden zu sein schien. Elm wollte ihn anbrüllen, ihn aus seiner Starre befreien, doch so sehr er auch schrie, das Brausen und Dröhnen fraß jeden Ton, der aus ihm kam, einfach auf. Nie hätte er gedacht, dass sein Körper in der Lage war, solchen Belastungen standzuhalten, doch er war am Leben, noch. Der Pesthauch der Schwefeldämpfe nagte an seinen Sinnen, und er flehte, der Wahnsinn möge endlich seinen gnädigen Mantel über ihn breiten und ihn von all dem erlösen. Warum tat Moussan nichts? Elm taxierte ihn unentwegt von der Seite. Hatte er sich doch bewegt? Nein, er musste sich getäuscht haben. Doch, da! Moussans Finger regten sich, dann sein Arm, der Kopf. Er kehrte ins Leben zurück, in ein Leben, das am seidenen Faden hing. Und endlich, als sei er niemals fort gewesen, packte Moussan in einer Hand die Lampe, Elm mit der anderen an der Schulter und schrie ihm direkt ins Gesicht. Elm konnte es nicht hören, das Tosen war zu gewaltig. Aber mit den Augen las er Wort für Wort von Moussans Lippen. »Der Vulkan, wir müssen hier raus, der Vulkan bricht aus!« Noch im selben Moment hatte es den Anschein, als täte die Erde ihren letzten Atemzug. Moussan fuhr herum, wandte sich taumelnd in jene Richtung, aus der sie gekommen waren, und riss seinen Begleiter mit sich. In der Kehrtwende sah Elm in der Ferne ein Licht aus dem Schwarz auf sie zurasen. Auch ohne, dass jemand es ihm erklärte, wusste er, worum es sich handelte. Das war Lava. Flüssiges Feuer schoss durch die Adern des Berges ins Freie. Und sie beide befanden sich in diesem Augenblick in nichts Geringerem als einer dieser Adern. Elm lief, rannte, wie er noch nie in seinem Leben gerannt war. Das flüssige, alles verzehrende Feuer hinter ihnen warf seinen todbringenden Schein bereits in ihren Höhlengang. Doch das Schicksal, oder was immer es war, ließ ihnen nur ein paar Meter. Dann riss es sie beide wie an einer unsichtbaren Kette zurück. Und ein weiterer Schock traf sie, hart und gleichzeitig lachhaft in seiner vollkommenen Absurdität. Im schwachen Schein der Taschenlampen stand es vor ihnen, das junge Touristenpaar vom Schiff. Elm hatte sich also nicht geirrt. Die beiden waren ihnen gefolgt, bis hierher gefolgt, in den Rachen des Verderbens. Ihre Augen hatten bereits das jenseitige Flackern seelisch veränderter Kreaturen. So stierten sie Moussan und Elm an. Mit einem Ruck sprengte Browny den Reißverschluss des Neoprenanzugs. Dann stemmte er Mommsens Kiefer auf und griff ihm mit zwei Fingern in den Hals. Im Rachen fand er einen zähen Klumpen aus Walfett und Blut. Offensichtlich war der Steward, während er versucht hatte, das Steuer zu befreien, mit dem Kopf gegen das Ruder geknallt. Eine Platzwunde quer über der Stirn zeugte von der Kollision. Das Atemgerät musste Mommsen aus dem Mund gerutscht sein. In der einsetzenden Panik hatte sich die Sauerstoffflasche samt Sicherungsleine verklemmt. Wenig später musste Mommsen das Bewusstsein verloren haben. Zuvor jedoch hatte er sich, in dem verzweifelten Bemühen zu atmen, in den Walspeck verbissen, der zwischen Ruder und Schiffsschraube hing. Sie durften jetzt keine Zeit mehr verlieren. Browny wollte zur Mund-zu-Mund-Beatmung ansetzen, als jemand ihn sanft zur Seite drückte. Er sah irritiert auf. »Ruhen Sie sich aus, Herr Browny, das hier ist jetzt mein Job.« Lorna schob ihre Lippen über die Mommsens und blies ihm, ohne zu zögern, ihren Atem ein. Mommsens Brustkorb hob sich. Lorna wiederholte den Vorgang, Mal um Mal. Dann ging ein Zucken durch Mommsens Körper. Seiner Kehle entrang sich ein Brodeln. In geübter Manier wuchtete Lorna ihn auf die Seite. Mommsen wand sich mehrmals hintereinander in heftigen Spasmen, hustete und erbrach sich schließlich in breitem Strahl, wobei ein Gemisch aus Meerwasser, Blut und Walfleisch über Deck schoss. Die Feuerwalze war inzwischen so nah, dass Elm glaubte, sie nestle bereits an seiner Kleidung. Wie weit war es noch bis zum Ende des Gangs, bis zum rettenden Ausgang der Höhle? Waren sie überhaupt auf dem richtigen Weg? Gab es einen anderen? Moussan stürmte voran, dicht hinter ihm hetzte Elm, dann kamen die zwei Touristen. Die beiden schienen aus Angst wahrhaftig den Verstand verloren zu haben. Hitze und Lärm waren kaum mehr zu ertragen. Im Flimmern der Luft glich Moussan einer flirrenden Fata Morgana. Warum, konnte Elm sich nicht erklären, aber während er um sein Leben rannte, verspürte er ein Gefühl tiefer Enttäuschung darüber, dass es ihnen nicht gelungen war, Larouk den Schmied zu finden und das Schwert, von dem Moussan gesagt hatte, dass sie es eines Tages brauchen würden. Vor ihnen tat es plötzlich einen gewaltigen Schlag. Eine Druckwelle blies ihnen Staub und Schotter entgegen. Moussan bremste und riss schützend die Hände vors Gesicht. Elm prallte ungebremst gegen seinen Rücken und fiel hin. Als er sich wieder aufrappelte, erkannte er eine Wand aus Steinen, Geröll und beißendem Staub, die sich vor ihnen erhob. Die Decke war eingestürzt und versperrte ihnen nun auf gesamter Breite und Höhe den Weg. Links und rechts des Pfades lauerte das Nichts, hinter ihnen raste das Feuer heran. Moussans Blick war leer. Lorna ließ sich erschöpft zu Boden sinken. Vor ihren Augen drehte sich alles. Der Kapitän legte ihr eine raue Wolldecke über die Schultern. Auch Mommsen deckte er zu, der zitternd und nass neben Lorna auf den Planken lag. Allmählich kehrte das Bewusstsein des Stewards zurück. Er murmelte unverständliche Satzfetzen. Lorna lächelte. Ein Gefühl der Wärme durchfloss sie. Gemeinsam hatten sie es geschafft, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Wie oft allerdings würde ihnen das noch gelingen? Das Gefühl der Wärme wich bald einer Welle tiefer Verlorenheit. Lorna dachte an Johnny Elm, hoffte, dass er lebte. Sie hatten sich zwar gerade erst kennengelernt, doch es gab da diese besondere Verbindung zwischen ihnen. Und noch waren sie beim Sie. Nein, an diesem Punkt der Geschichte durfte es nicht zu Ende sein. Mehrere heftige Wellen, die den Rumpf stoßweise trafen, ließen das Schiff vibrieren. Elm ließ den Kegel der Taschenlampe schweifen. Es musste irgendwo einen Ausweg geben. Da! Da war etwas. Er richtete das Licht darauf. Keinen Meter entfernt, kurz vor der Geröllwand, sah man eine Ausbuchtung im Fels. War das ein Rest ihres alten Gangs oder ein zweiter Tunnel, den sie auf dem Hinweg übersehen hatten? Er tastete sich zwei Schritte nach vorne. Geröll rutschte zur Seite. Die Feuerwand kam in rasendem Tempo näher. Es war heißer als heiß. Das Pärchen kicherte irre. Man saß an ihren Gesichtern, hören konnte man sie nicht. Elm wagte einen weiteren Schritt. Tatsächlich, da war ein zweiter Weg. Noch ein Schritt. Ja, kein Zweifel. Ihnen blieb ohnehin keine Wahl. Sie mussten es versuchen. Der zweite Gang war ähnlich breit wie der erste. Nach wenigen Metern jedoch wurde alle Hoffnung jäh vernichtet. Direkt vor ihnen tat sich ein Loch auf, in dem dampfend Wasser siedete. Endstation. Es sei denn, einer von ihnen wollte bei lebendigem Leibe gegart werden. Dann doch lieber verbrennen, das ging vermutlich schneller. Elm senkte den Kopf, um das Unvermeidliche zu erwarten, als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. Erschrocken wandte er Blick und Lampe nach rechts und erstarrte. Da stand ein kleines Mädchen und streckte ihnen auffordernd die Hand entgegen. Das Mädchen trug ein blaues Kleid und eine grob gestrickte rote Wollmütze auf dem Kopf. Elm stockte der Atem. Das war doch Rosina! Die ertrunkene Rosina! Hatte er eine Erscheinung? Er wusste, dass manche Menschen unter Extrembedingungen halluzinierten. Verlor er nun ebenfalls den Verstand? Er sah hinüber zu Moussan, und falls er tatsächlich den Verstand verlor, ging es Moussan ganz offensichtlich ähnlich. Doch was spielte das jetzt für eine Rolle? Wo immer Brovnys totgeglaubte Tochter auch hergekommen sein mochte, sie war hier, und sie bot ihnen ihre Hilfe an. Moussan ergriff Rosinas Hand. Die andere reichte er Elm, der seine wiederum nach den beiden Touristen ausstreckte, welche sie irre grimassierend packten. Als so alle fest miteinander verbunden waren, lächelte Rosina kurz, drehte sich in Windeseile um und sprang die anderen im Schlepptau in den brodelnden Kessel vor ihnen. Zischend schlug das inzwischen kochende Wasser über ihnen zusammen. Was folgte, ging so rasend schnell, dass Elm keine Chance hatte, einen klaren Gedanken zu fassen. Die erwartete Hitze jedenfalls spürte er nicht. Rosina! Mit aberwitziger Geschwindigkeit schossen sie dahin, und irgendwann, es mochte gestern sein oder morgen, spürte Elm in diesem Rausch, wie die Hand des jungen Mannes, die seine umklammert hielt, an Kraft verlor. Er schloss seine eigene noch fester, vergeblich. Weiter und weiter entglitt der Mann seinem Griff. Ein letzter, kurzer Druck noch, dann war er weg. Und mit ihm seine Frau. Lorna zitterte vor innerer Kälte. Von der fliegenden Gischt waren ihre Haare klamm. Gleich würde sie hinunter in die Kombüse gehen, Tee trinken und sich von Crescentia Rausch bemuttern lassen. Nur ein paar Minuten noch hier sitzen bleiben, einfach nur sitzen und ausruhen. Sie atmete ruhig und lauschte. Der Gesang einer tiefen, heiseren Stimme wehte in Fetzen zu ihr herüber. Sie hörte eine fremdartige Melodie, unendlich traurig und beruhigend zur selben Zeit. Sie hob den Kopf, den sie auf ihre Knie gestützt hatte, und sah in die Richtung, aus der die Stimme kam. Dort stand Brovni. Er lehnte reglos an der Reling und starrte die isländische Küste im Rücken über das Wasser. Seine Lippen bewegten sich kaum, und doch waren sie es, denen dieses seltsam entrückte, wunderschöne Lied entströmte. Für einen Augenblick war es, als kehre ein lang vergessener Frieden in Lornas Seele ein. Dann jedoch begann das Schiff erneut zu zittern. Die Luft verlor abrupt ihre milde Klarheit, und es sah mit einem Mal so aus, als finge das Meer an zu kochen. Rosina, Moussan und Elm schossen durch eine schmale Öffnung in gleißendes Licht. Elm spürte einen kühlen Lufthauch auf seiner nassen Haut, öffnete die Augen und sah, wie eine grüne Wiese direkt auf ihn zugerast kam. Er schrie laut auf und hielt Moussans Hand noch fest umklammert, als ihr Fall unsanft von einer Dornenhecke gebremst wurde. Als ihr gegenseitiger Griff sich beim Aufprall löste, rutschten sie weiter in weiches Gras. »Ein Geysir«, dachte Elm. »Dieser verdammte Berg hat uns einfach ausgekotzt, wie unverträgliches Essen.« Er versuchte zu lachen, musste aber aufgeben, weil jede seiner Rippen fürchterlich schmerzte. Eine Zeit lang blieb er einfach liegen und hörte keuchend seinen Atem gehen. Immerhin atmete er noch. Moussans raue Stimme war dicht an seinem Ohr.
»Stellen Sie auf, Elm, wir sind hier doch nicht im Urlaub.«
In diesem Moment war er sich sicher, dass er noch lebte. Mit beiden Händen fasste er hinter sich, um sich beim Aufstehen abzustützen. Seine Finger griffen in etwas Weiches, Warmes. Als er sah, worum es sich handelte, reagierte sein Körper prompt. In heftigen Kontraktionen übergab er sich, bis sein Magen nichts mehr fand, das er von sich geben konnte. Neben ihm im grünen Gras lag der gesottene Kopf der jungen Touristin und starrte ihn aus garen Augen fragend an. Würgend stand Elm auf und wankte davon. Keine 10 Meter entfernt stieß der Geysir, der ihre Rettung gewesen war, seine kochende Fontäne aus. Elm sah sich nach Moussan um und traute seinen Augen nicht. Der erste Offizier machte sich soeben daran, die Überreste der Frau und ihres Mannes mit einem großen Ast, den er in der Nähe aufgelesen hatte, zusammenzukehren. Elm würgte, ätzender Magensaft schoss in seiner Speiseröhre nach oben.
»Sie haben die Reise bis Island gebucht und hier sind Sie«, brummte Moussan,
und Elm wandte sich angewidert ab. Ganz in der Nähe stand Rosina und wrang ihre nasse Mütze aus. Er musste nachsehen, ob ihr etwas fehlte. Schließlich war sie es, der sie ihr Leben verdankten. Auf halbem Weg stolperte er über etwas im Gras. Für einen Ast war es zu schwer. Neugierig bückte Elm sich, schob einige Grashalme beiseite, und da lag es vor ihm. Ein Schwert, ein richtiges Schwert. Etwa 1 Meter lang, silbern glänzend und, wie es den Anschein hatte, rasiermesserscharf. Unauffällig blickte Elm sich um. Niemand kümmerte sich um ihn. Da nahm er den Fund von den übrigen unbemerkt an sich und verbarg ihn unter seiner Kleidung. Beim Aufstehen wurde ihm schwarz vor Augen. Die Legende von Lula. Als Elm aus tiefem Schlaf erwachte, war es Nacht. Mit beiden Händen tastete er seine Umgebung ab und stellte erleichtert fest, er lag in seinem Bett. In seinem Bett, in seiner Kajüte, auf der Elmsfeuer. Die Geräusche, die er hörte, waren ihm vertraut. Das monotone Brummen des Motors, das leise Ächzen des Stahlrumpfes, wenn das Schiff sich hob und senkte, und das gleichmäßige Ticken des Weckers, der neben der Bettstatt auf dem Boden stand. Als er sich umdrehte, sah er den Umriss des Bullauges, hinter dem sich rötlich ein wolkenverhangener Himmel abzeichnete. Hatte er am Ende alles nur geträumt? Seine Finger suchten nach dem Schalter der Leselampe, die Brovni ihm ein paar Tage zuvor dankenswerterweise über dem Bett angebracht hatte. Als die Glühbirne aufflammte, erkannte er, dass er vollständig angekleidet war. Die Sachen, die er trug, waren feucht. Also doch kein Traum. Eine Ahnung stieg in ihm auf. Wenn er tatsächlich nicht geträumt hatte, dann musste … Seine Hand wanderte den Oberschenkel entlang zu seinem Bauch. Tatsächlich, es war noch da. Deutlich konnte er unter dem Baumwollstoff den Knauf und die Klinge eines Schwertes fühlen. War es wirklich jenes von Dlaruk, dem Schmied aller Schmiede? Wieso hatte der, der ihn zu Bett gebracht hatte, die Waffe nicht entdeckt? Vorsichtig zog Elm sie unter seiner Kleidung hervor. Wo sollte er sie verstecken? In seiner Kabine gab es keinen Ort, an dem Platz für ein Schwert war. Allein der Hohlraum unter seiner Matratze war annähernd geräumig genug dafür. Dann eben dort. Eventuell würde sich später etwas Besseres finden. Als er seinen Fund verstaut hatte, ging Elm zum Schrank und zog etwas Trockenes an. Dem Wecker zufolge war es 5 Uhr morgens, doch er fühlte sich nicht müde. Er würde einfach eine Weile an Deck gehen und frische Luft schnappen. Vielleicht traf er dort jemanden, der ebenfalls nicht schlafen konnte, und er würde von ihm erfahren, wie es ihnen gelungen war, Island heil zu verlassen. Der Korridor vor seiner Kabine war leer. Als er durch die schmale Luke auf das Achterdeck trat, fiel ihm auf, dass die Luft anders war als bisher. Die Sicht war diesig. Doch dies rührte diesmal nicht von seewärts aufsteigendem Dunst, sondern ganz offensichtlich von Rauch. Brannte es an Bord? Im Maschinenraum? Nein, der Schornstein war still. An der Reling machte Elm die Umrisse einer Person aus. Lorna? Sein Herz begann, wie er verwundert zur Kenntnis nahm, schneller zu schlagen. Es war wirklich Lorna. Sie fand also auch keine Ruhe, genau wie er, und nun war sie genau wie er an Deck gekommen, um auf das Meer zu sehen und dabei etwas Einkehr zu finden. Die Wasseroberfläche war spiegelglatt. Als Lorna seine Schritte hörte, drehte sie sich mit dem Oberkörper um. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie kam ihm ein Stück entgegen und fiel ihm nach kurzem Zögern um den Hals. Elm hörte leises Schluchzen und registrierte, wie seine Augen feucht wurden. Seine Hände ruhten unbeholfen auf Lornas Rücken. Nach einer Weile löste sie sich aus seinen Armen und flüsterte mit brüchiger Stimme: »Ich bin so froh, dass du gesund zurückgekommen bist.« Sie errötete, soweit sich das im morgendlichen Zwielicht erkennen ließ. »Dass Sie gesund zurückgekommen sind«, korrigierte sie. Verlegen ließ sie von ihm ab und lehnte sich wieder an die Reling. Elm stellte sich neben sie. Gemeinsam sahen sie eine Weile vor sich hin. Am Horizont bot sich ein faszinierendes Schauspiel. In der Ferne waren die letzten Ausläufer Islands zu erkennen, und darüber erhob sich ein gewaltiger, rotleuchtender Pilz aus Feuer, Asche und Rauch. Niemals zuvor hatte Elm etwas Ähnliches gesehen. Wie gebannt starrten sie beide auf das Bild, das sich in diesem Moment für immer in ihre Seelen brannte. Mit einem Mal wurde Elm klar, wie knapp sie einer Katastrophe entkommen waren, und er verspürte ein Gefühl tiefer Dankbarkeit. Dankbarkeit darüber, zu denen zu gehören, die noch am Leben waren. Seine Hände, die vor ihm auf der Reling lagen, begannen zu zittern. Lorna bemerkte es. Langsam tastete sich ihre linke Hand an seine rechte heran und schob sich über sie. Natürlich hatte Elm die Hand kommen sehen. Trotzdem durchfuhr ihn, als er Lornas Haut auf seiner spürte, ein jäher Schmerz. Erschrocken zog er seine Hand unter ihrer hervor und konnte an ihrem Gesicht erkennen, wie sehr sein Verhalten sie verletzte. Was sollte er nun tun? Sich entschuldigen? Er war ihr gegenüber doch zu nichts verpflichtet. Wieder begann er zu zittern, doch diesmal reagierte Lorna nicht darauf. Er begann zu frieren. Und jetzt erst fiel ihm auf, dass Lorna ihre Alraune neben sich auf der Brüstung stehen hatte. Mit belegter Stimme murmelte er: »Eleonora.« Lorna schwieg. Nach einer Weile schließlich sagte sie, ohne ihm den Blick zuzuwenden: »Darf ich diese Frage als den reichlich missglückten Versuch einer Entschuldigung interpretieren?« Elm schluckte. »Ich weiß auch nicht, ich denke schon. Haben Sie, ich meine, würden Sie denn eine reichlich missglückte Entschuldigung akzeptieren?« Lorna überlegte. »Das kommt darauf an. Meint es der Urheber der reichlich missglückten Entschuldigung ernst, oder?«
»Ja, das tut er.«
Sie schwiegen wieder. Dann hob Lorna an. »Stimmt es, dass die beiden Touristen...« Elm nickte und sein gehauchtes Ja klang wie »Nga«. »Was ich immer noch nicht begreifen kann«, flüsterte Lorna in die Stille hinein, »ist die...« Sie räusperte sich. »Ist die Rückkehr von Rosina. Ich dachte, wir würden sie nie wiedersehen. Das ist wirklich ein Wunder.« Elm sah, wie Lornas Miene sich von einer Sekunde zur anderen verfinsterte. wie jemand es übers Herz bringen kann, ein unschuldiges, hilfloses Kind einfach ins Meer.
Vor Elms innerem Auge flammte in einer grauenvollen Rückblende jene Szene auf, in der von Adlers riesige Gestalt auf dem Achterdeck erschienen war, wie sie... Das Geräusch von Schritten hinter ihnen riss ihn aus seinen quälenden Gedanken. Es war deutlich zu hören, um wen es sich handelte.
»Entschuldigen Sie«, sagte Browny, während er neben Lorna an der Reling Halt suchte. »Ich konnte nicht schlafen. Störe ich?«
Lorna lächelte. »Nein, Herr Browny, das tun Sie nicht. Wie geht es denn Ihrer Tochter?«
Browny's gerötete Augen bekamen einen feuchten Schimmer. »Rosina geht es gut. Sie schläft. Ich habe ihr ein Lied gesungen. Ihr Lieblingslied.«
Er fing an, eine leise Melodie zu summen. Lorna horchte auf. »Ist das nicht das Lied, das Sie gesungen haben, nachdem Sie Herrn Mommsen vor dem Ertrinken?«
Elm sah Lorna fragend an, doch sie winkte ab.
»Das erzähle ich Ihnen ein andermal.«
Browny nickte. »Sie haben ein gutes Gedächtnis.«
Lorna lächelte. Elm durchlief es warm.
»Es ist ein Lied von Rosinas Mutter.«
Browny's Stimme klang mit einem Mal ungewohnt zart.
»Sie hat es gesungen, bevor sie ging.«
Er fuhr sich hastig mit dem Ärmel über das Gesicht, eine Bewegung, die ihn kurzzeitig aus dem Gleichgewicht brachte.
»Bevor sie ging?« fragte Lorna vorsichtig nach.
Browny's Miene verriet, dass er innerlich stark aufgewühlt war.
»Ah, ist eine lange Geschichte.«
»Ich«, sagte Lorna, »wir würden sie trotzdem gerne hören. Immerhin ist diese Nacht noch nicht ganz zu Ende.« Browny war sichtlich gerührt.
»Rosinas Mutter, sie hieß Rulinga, und sie war eine echte Rusalka, wie sagt man, eine Nixe.«
»Eine Nixe?«
»Ja, ich habe sie kennengelernt in St. Petersburg. Sie war jung, ich war jung, und sie war die schönste Frau, die ich bis dahin und seither jemals gesehen habe. Ich habe mich in sie verliebt, und sie sich, der liebe Herrgott weiß warum, in mich. Und sie hat mir das schönste Geschenk gemacht, das ein Mann von einer solchen Frau bekommen kann.«
Browny schluckte.
»Rulinga, sie war immer so traurig, wenn sie Rosina und mich ansah. Heute weiß ich warum, denn eines Tages war sie verschwunden, einfach so.«
Browny's Brust bebte. Elm und Lorna sahen einander verunsichert an.
»Sie musste gehen, denke ich. Ihre Zeit bei uns Menschen war gekommen, aber geblieben ist mir von ihr dieses Lied und...«
»Rosina?«
»Ja, Rosinitschka.«
Browny warf den Kopf zur Seite. Sein mächtiger Körper zitterte.
»Rosinitschka.«
Abwesend begann er zu singen, und die von den Bordwänden widerhallende Melodie war, trotz ihrer tiefen Traurigkeit, die schönste, die Johnny Elm je gehört hatte.
»Ist Ihre Mutter Rulinga der Grund dafür, warum Rosina, ich meine, dass sie den Sturz ins Meer überlebt hat?«
Browny hörte auf zu singen. Ohne auf Lornas Frage zu antworten, packte er seine rostige Krücke, die an der Reling lehnte, und machte sich wieder auf den Weg in die Richtung, aus der er gekommen war. Im Gehen drehte er sich noch einmal um und sagte beiläufig, als sei es ihm eben nur so eingefallen:
»Doktor, das Schwert, bringen Sie es mir bald einmal vorbei, bitte.«
Gleich darauf war er unter Deck verschwunden, und Lorna und Elm waren wieder allein.
»Was für eine unglaublich traurige Geschichte«, seufzte Lorna.
»Glauben Sie, sie ist wahr?«
»Seitdem ich hier an Bord gegangen bin, weiß ich überhaupt nicht mehr, was wahr ist und was nicht.«
»Und von welchem Schwert hat Browny eben gesprochen?«
Lornas Stimme klang seltsam belegt, als habe sie irgendeine düstere Ahnung. Vielleicht kam es Elm aber auch nur so vor, weil das Geheimnis des Schwertes, welches er vor den anderen verbarg, so schwer auf ihm lastete. Er zögerte.
»Da muss er wohl etwas verwechselt haben.«
Die Stimmung auf der Brücke war ernst. Seit der fatalen Expedition in das Innere des Grimwasser hatte das Gesicht Moussons weitere Furchen hinzugewonnen. Nachdenklich schritt er vor der versammelten Besatzung auf und ab. Der Kapitän stand schweigend hinter ihm. Lorna, Crescentia Rausch, Elm, Browny und Mommsen sahen ihn erwartungsvoll an.
Sie fragen sich sicher, begann Moussan schließlich, warum wir sie alle hierher berufen haben. Sein Gesicht verfinsterte sich. Er rang um die richtigen Worte. Wir haben, fuhr er stockend fort, gestern zwei Leute, Menschen verloren, die wir nicht. Er hielt inne. Und wir haben einen Menschen, ein Kind wiedergewonnen, das. Abermals brach seine Stimme. Er schien wirklich sehr bewegt. Was ich damit sagen will. Er nahm seine Mütze vom Kopf und raufte sich das Haar. Es ist nicht vorbei. Man denkt, dass es das ist, aber so ist es nicht. Elm suchte beunruhigt Lornas Blick. Was redete Moussan bloß für wirres Zeug? Hatte der Vorfall ihm nachhaltig das Gemüt zerrüttet? Lorna aber hielt die Augen starr nach vorne gerichtet. Wir haben einen Fehler gemacht, setzte Moussan neu an. Einen großen Fehler. Wieder verstummte er. Niemand wagte es, sich zu rühren. Alle warteten, ob er noch etwas hinzufügen würde. Schließlich drehte er den Kopf, als wolle er den Kapitän um Zustimmung für das Folgende bitten. Dieser nickte kaum merklich. »Wir können nur abwarten, was passiert«, sagte Moussan. Ein gedämpftes Raunen ging durch die Reihen der Anwesenden. »Außerdem werden wir versuchen, so schnell wie möglich die Südküste Grönlands zu erreichen. Die Inuit dort werden uns Schutz gewähren.« Wieder schwiegen alle. Elm fühlte sich wie gelähmt. »Die Inuit? Schutz gewähren? Was faselte Moussan? Welchen Fehler hatten sie begangen und wessen Strafe hatten sie dafür zu fürchten?« Elms innere Taubheit löste sich und er wurde unruhig. Sie konnten sich doch nicht einfach mit derart nebulösen Andeutungen abspeisen lassen. Warum hielten alle den Mund, statt Moussan dazu zu zwingen, deutlicher zu werden, ihnen die Wahrheit zu sagen? Elm spürte, wie all der Unmut, der sich seit Beginn der Fahrt in ihm aufgestaut hatte, in ihm hochkochte. Doch auch er schwieg. Und weder Moussan noch der Kapitän schienen gewillt, ihnen weitere Auskünfte zu gewähren. Stattdessen gab der Steuermann die Parole für die kommenden Tage aus. Jeder von ihnen sollte Dienst nach Vorschrift verrichten. Mommsen erhielt zudem den Auftrag, die Kabine des getöteten Pärchens zu räumen, die Habseligkeiten der beiden zu sortieren, zu verpacken und die Kabine anschließend zu reinigen. So einfach war das also. Ein paar routinierte Handgriffe und zwei Leben waren getilgt. Ratlos schlichen sie alle zurück auf ihre Positionen, und während er die Metalltreppe der Brücke hinunterstieg, fiel Elm auf, dass eine Person bei der Versammlung gefehlt hatte. Eine, deren Namen seltsamerweise niemand von ihnen mehr in den Mund nahm. Die Woche nach Moussans Ansprache verging, ohne dass sich Nennenswertes ereignete. Waren seine Worte am Ende nichts als blinder, aus dem Eindruck des Schlimmen, das geschehen war, geborener Aktionismus gewesen? Von Tag zu Tag wurde es kälter. Immer häufiger trieben Eisschollen im stahlgrauen Wasser, das die Elmsfeuer durchpflügte. Jeder an Bord erfüllte schweigend die ihm zugeteilten Aufgaben. Mommsen räumte die Kabine der verstorbenen Touristen, Moussan und der Kapitän versenkten Kopf und Geist in alte Seekarten und Brovny sorgte dafür, dass die Maschine nicht zur Ruhe kam. Seine freie Zeit verbrachte er gemeinsam mit Rosina in der Küche, wo stets eine heiße Schokolade und ein Kräuterschnaps auf beide warteten. Crescentia Rausch hatte geheult wie ein Schlosshund, als das totgeglaubte Kind unversehrt in ihre Kombüse zurückgekehrt war. »Allmächtiger bist du schmalk worden«, hatte sie völlig außer sich gerufen und in einem Topf auf dem Herd umgehend Milch und Schokoladenpulver miteinander verquirlt. Lornas Pflichten beschränkten sich vorrangig darauf, Schmerztabletten an Mommsen auszugeben, der noch immer unter den Folgen des beinahe schiefgegangenen Tauchgangs litt. Elm versuchte derweil, Lorna so gut er konnte aus dem Weg zu gehen. Er wollte sie nicht noch einmal in Verlegenheit bringen, ihre Zuneigung enttäuschen. Nach wie vor quälten ihn die Erlebnisse auf Island und der Tod des jungen Ehepaars, den er vielleicht hätte verhindern können, wenn seine Finger ein paar Sekunden länger durchgehalten hätten. In seinem Inneren tobte ein furchtbarer Kampf. Da war das Schwert unter seinem Bett, von dem er nicht wusste, was er mit ihm anfangen sollte und welches vielleicht ein gefährliches Geheimnis barg, und das Amulett in seiner Tasche, das noch einmal anzufassen er sich tunlichst hütete. Immer wieder kehrten seine Gedanken zu von Adler zurück. Seit ihrem verstörenden Auftritt an Deck war sie nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten, und er, Elm, hielt sich bewusst von ihrer Kabine fern. Alle taten das. Selbst Mommsen.
Frühstück, Mittag und Abendessen platzierte er täglich zu denselben Zeiten auf einem Servierwagen vor von Adlers Kabinentür, klopfte und ging. Am mit Abstand häufigsten aber dachte Elm, so sehr er sich auch dagegen wehrte, an Lorna. Lorna Hoy, diese so hübsche und willensstarke junge Frau, wie er seit langem keine mehr kennengelernt hatte. Er mochte sie wirklich sehr. Aber mehr wollte und konnte er nicht zulassen, aus Gründen, über die zu sprechen er hoffentlich eines Tages in der Lage sein würde. Sein Herz zog sich jedes Mal zusammen und er versuchte, sich anderen Gedanken zuzuwenden. Durch das Bullauge in seiner Kabine sah er vorüberziehenden Eisschollen hinterher und fügte dabei die Teile seines Smartphones, die er nach Island zum Trocknen auf einem Brett über dem Heizkörper ausgebreitet hatte, wieder zusammen. Anschließend versuchte er, das Telefon einzuschalten. Es funktionierte noch. Auch nach einem Bad in kochendem Vulkanwasser. In der E-Mail, die er gleich darauf an seinen alten Mentor, Professor Block, begann, fand sich von seiner inneren Zerrissenheit und Qual jedoch kein einziges Wort. Träge floss die Zeit dahin. Am Morgen eines grauen, gleichförmigen Tages schließlich wurde Elm durch einen lauten Ruf von Deck aus leichtem Schlaf geweckt.
»Land in Sicht!«
Und gleich darauf noch einmal.
»Land in Sicht!«
Es war Mommsens Stimme. Der Wecker zeigte 8.30 Uhr. Elm rieb sich den Schlaf aus den Augen und stand auf. Vor dem Bullauge war nichts zu sehen außer Wasser. Darüber der Himmel bleigrau. Ein paar Schneeflocken tanzten durch die Luft. Er schlüpfte in seine Hose, warf seine ausgebeulte Wolljacke über und stieg, der Einfachheit halber, in die zu großen Gummistiefel, die Mousson ihm vor einiger Zeit geborgt hatte. Zum Schluss zog er sich die dicke grüne Wollmütze über die Ohren, die seine Mutter ihm einmal vor langer Zeit zum Geburtstag gestrickt hatte. Heute war er froh darüber, sie zu haben. Die Luft an Deck empfing ihn derart frostig, dass seine Nasenschleimhäute davon zu brennen begann. Er zog den Reißverschluss der Jacke bis oben hin zu. An der Reling stand noch immer Mommsen und schirmte mit einer Hand die Augen. Als er Elm kommen sah, rief er,
»Hier, sehen Sie mal, 4 Stunden früher als erwartet!«
Über die gesamte Horizontlinie zog sich ein breiter Landstreifen. Und mit jeder Minute, die ihr Schiff diesem näher kam, erkannte Elm deutlicher die schroffen Felswände, die hoch aus dem Meer aufstiegen. Weite Teile der Landschaft vor ihnen waren von Eis bedeckt. Das Grau der Felsen, das morastige Braun fauligen Grases und dazwischen das patinierte Weiß alten Schnees bildeten die Grundfarben. Wer in dieser entlegenen Ecke des Erdballs wohnte, führte ein entbehrungsreiches, raues Leben. Der Himmel hatte aufgeklärt. Hin und wieder ließ sich die Sonne sehen. Ihre Strahlen glitten flink über das Wasser und brachten die Kristalle auf den Eisschollen zum Funkeln. Deren Pracht ließ einen leicht die Gefahr unterschätzen, die von ihnen ausging. Trotz allem hatte Elm zum ersten Mal seit langem das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es war ein schönes, befreiendes Gefühl. Seine Gedanken wanderten wie so oft zu Lorna. Diese wundervolle Aussicht würde ihr sicher ebenfalls Freude bereiten, aber sie schlief bestimmt noch.
»Eine Stunde, dann haben wir unser Ziel erreicht. Die Lula-Bucht liegt dort vorne, ein Stück Steuerbord. Wir sollten sie nicht verfehlen.«
Mousson war unbemerkt zu ihnen an die Reling gekommen. Er beugte sich weit über die Brüstung, um zu sehen, wie gut der Stahl das im Wasser schwimmende Eis parierte. Zufrieden nickend und frierend ging er zur Brücke zurück. Elm musste sich nun ebenfalls eingestehen, dass ihm kalt war. Mommsen trug einen dicken Marinemantel, auf dessen dichtem Gewebe sich Eiskristalle absetzten. Elms Wolljacke hingegen taugte höchstens für Wintereinsätze in Süditalien.
»Holen Sie sich lieber einen richtigen Mantel«, sagte Mommsen. »Sie haben doch einen Mantel, oder?«
Elm nickte und machte sich zitternd auf den Weg ins Warme. Mousson sollte recht behalten. Eine gute Stunde später glitt die Elmsfeuer zwischen ehrfurchtgebietenden Felswänden hindurch in eine nach außen hin abgeschirmt liegende weiträumige Bucht. An ihren Ufern drängte sich eine Reihe niedriger, bunt bemalter Häuser und Hütten. Die Elmsfeuer steuerte einen kleinen Hafen im rückwärtigen Teil der Bucht an und ging dort an einem von Schnee und Eis befreiten Kai vor Anker. An Land wartete bereits eine große Schar von Menschen, die lachend und aufgeregt, durcheinander redend die Anlegestelle bevölkerten. Das Empfangskomitee, so viel war auf den ersten Blick zu erkennen, bestand ausnahmslos aus Inuit. Unter ihnen war ein aus der Menge aufragender, hagerer Mann, dessen bartfreies Gesicht aus einer kunstvoll bestickten Fellmütze gleichermaßen neugierig und ernst hervorlugte. Mousson, der das Schiff als erster verließ, ging auf ihn zu, und beide nahmen sich fest in die Arme. Die Männer schienen sich gut zu kennen, denn die beiden tauschten herzlich klingende Worte in einer fremden, für Elms Ohren ein wenig nach Bellen klingenden Sprache aus. Bei dem Mann musste es sich um eine Art Dorfvorstand handeln. Umgehend wurde auch der Rest der Elmsfeuerbesatzung begrüßt. Der Empfang, den man ihnen bereitete, war sehr herzlich, und man konnte förmlich sehen, wie die Anspannung der zurückliegenden Wochen von ihnen allen abfiel. Lange hatten sie sich nicht mehr so willkommen gefühlt. Alle Angst und Dunkelheit war mit einem Mal wie fortgeblasen. Die Inuit führten sie zu ihrem Dorf und wiesen ihnen dort die größte Hütte als Unterkunft zu. Das war mehr, als jeder von ihnen erwartet hatte. Wie freundlich diese Menschen, die sie ja gar nicht kannten, zu ihnen waren. Und in welchem Kontrast stand diese Gastfreundschaft zu ihren Erfahrungen der jüngsten Zeit? Nach Wochen auf See würden sie die kommende Nacht endlich an einem Ort verbringen, der nicht hin und her schwankte und nach Diesel stank. Am Abend, so teilte Mousson ihnen mit, sei zu Ehren ihrer Ankunft ein großes Essen geplant. Einer der jüngeren Dorfbewohner, sein Name war Kola U, sprach, wie Elm nach kurzer Zeit feststellte, ausgezeichnet Englisch und freute sich, es nach längerer Zeit wieder einmal anwenden zu können. Kola U verriet, dass Mousson und der Dorfvorsteher sich aus gemeinsamen Tagen beim Walfang kannten. Elm schüttelte ungläubig den Kopf. Walfang? Immerhin, die Krater in Moussons Gesicht zeugten von einer rauen Vergangenheit. Überraschend früh, das Dorf lag in einem kleinen Talkessel, brach die Dämmerung herein, und das, was Mousson zuvor untertrieben als Abendessen angekündigt hatte, stellte sich in Wahrheit als ein prachtvolles Bankett heraus. Die Speisenfolge ließ bei keinem von ihnen Wünsche offen. Selbst zunächst sonderbar anmutende Spezialitäten erwiesen sich nach erstem zögerlichem Kosten als wahre Delikatesse. Crescentia Rausch ließ sich von dem begeisterten Kola U einige der Rezepte in ihr Notizheft diktieren. Rosina schien ebenfalls keine Verständigungsprobleme zu kennen. Mit den übrigen Kindern tobte sie quer durch den Saal. Lorna saß schweigend neben Brovny und dem Kapitän und lächelte still vor sich hin. Hin und wieder trafen sich verstohlen ihrer und Elms Blick. Elm spürte, wie ein Ziehen durch sein Herz ging. Bald, dachte er, bald würde er mit Lorna sprechen und ihr all das erzählen, was zu erzählen war. Bald, doch nicht heute. Durch die Eisblumen an den Fenstern sah er schwach die Umrisse der Elmsfeuer. Schwarz lag das Schiff an der Mole. Nur auf Achtern aus einer der Kabinen schimmerte ein Licht.
»Na, Doktor?«
Mommsen tätschelte ihm unvermittelt die Schulter.
»Geht es Ihnen gut?«
Elm nickte.
»Sie müssen unbedingt eines von diesen panierten Würstchen probieren. Ihre Zusammensetzung erschließt sich mir geschmacklich zwar nicht, was den Genuss daran allerdings in keiner Weise schmälert.«
Mommsen lachte, schob sich eine weitere der angeblichen Köstlichkeiten in den Mund und verschwand wieder in Richtung Buffet. Elm hatte keinen großen Hunger. Die Vielfalt der neuen Eindrücke dämpfte seinen Appetit. Als schließlich alle gegessen hatten, wurde zügig das Geschirr abgetragen und die Gesellschaft rückte näher an das knackende Kaminfeuer heran. Mousson und der Dorfvorsteher entzündeten gemeinsam eine Pfeife und zogen nun abwechselnd daran. Der Inuit begab sich in eine Art Schneidersitz und begann, wie es in diesem Dorf offenbar üblich war, eine Geschichte zu erzählen. Er sprach langsam und gemessen. Hin und wieder machte er eine Pause, damit Kola U seine Worte für die Gäste übersetzen konnte.
»Unsere Bucht«, begann er, »ist nach einem Mädchen namens Lula benannt.«
Alle schwiegen andächtig. Das Feuer knisterte. Lula, der die Bucht ihren Namen verdankte, hörten sie, hatte sich vor vielen Generationen aus Verzweiflung über eine unerfüllte Liebe von der höchsten Klippe ins Meer gestürzt. Von der Strömung war sie umgehend hinausgezogen worden aufs Meer. Durch eine Fügung des Schicksals jedoch war sie dort nicht ertrunken, sondern hatte ein, wie man sich seit Generationen berichtete, mehr als märchenhaftes Abenteuer erlebt. Auf dem Grunde des Ozeans angekommen nämlich, befiel sie schreckliches Heimweh und sie bereute ihre Tat.
Sie begann zu weinen und um Hilfe zu rufen, bis ihr verzweifeltes Flehen schließlich von der Seele eines ertrunkenen Fischers gehört wurde. Und Lulas traurige Geschichte rührte selbst die Seele dieses Toten zu Tränen. Er half ihr, die Höhle des mächtigen Meermannes zu finden, durch dessen Hilfe es Lula schließlich gelang, unversehrt an Land und in ihr Dorf zurückzukehren. Dort war sie, denn das hatte sie dem Meermann als Gegenleistung versprochen, für den Rest ihres Lebens unverheiratet geblieben. Selbst als steinalte Frau noch, war sie jedes Jahr zur selben Zeit auf den hohen Felsen am Eingang der Bucht gestiegen, um von dort einen Strauß Heckenrosen, wie sie nur einen Tag im Jahr blühen, in die Wellen zu werfen. Es war stets der Jahrestag ihres versuchten Selbstmords. Viel später, als sie wirklich starb und man ihren Körper dem Meer übergab, glaubten einige der Trauernden, die gewaltige Hand des Meermannes zwischen den Wellenkronen gesehen zu haben, der seine Lula nun endlich zu sich holte. Während alle gebannt Lulas Geschichte lauschten, erhob Elm sich von seinem Platz, zog seine Jacke an und ging leise vor die Tür. Selbst das wenige Essen, das er zu sich genommen hatte, lag ihm schwer im Magen, und er wollte sich ein wenig die Beine vertreten. Im Kopf die Legende von Lula entfernte er sich vom Haupthaus. Die Nacht war schneidend kalt. In keiner der übrigen Hütten brannte Licht. Offenbar hielten sich alle Bewohner des Dorfes beim Gastmahl auf. Ein paar Meter noch, dann waren Elms Schritte auf dem gefrorenen Boden das einzige Geräusch. Er ging bedächtig den Pfad entlang und hielt nach einer Weile irritiert inne. Er hatte etwas gehört und lauschte nun ins Dunkel, ob es vielleicht doch nur Einbildung gewesen war. Nein, er hatte sich nicht geirrt. Dort vorne hatte jemand gerufen. Elm kniff die Augen zusammen, um im Dunkel etwas mehr erkennen zu können. »Hallo!« klang es aus der Nähe leise an sein Ohr. Tatsächlich, da war jemand. Angespannt hörte Elm auf seinen eigenen Atem, seinen Herzschlag. Verwirrung. Aus welchem Grund konnte dieser jemand seine Sprache? Vorsichtig, Schritt für Schritt, näherte er sich einer kleinen Hütte, die ohne Licht ein wenig abseits des Weges stand. Von dort, so glaubte er, hatte er die Stimme vernommen. Als er sie erreicht hatte, lauschte er erneut. Nichts regte sich. Zaghaft, kaum vernehmbar, klopfte er gegen einen der verriegelten Fensterläden. Im Inneren der Hütte rührte sich etwas. »Hallo? Ist da jemand?« Elm erkannte seine eigene Stimme nicht, so dünn klang sie. Prompt erhielt er eine Antwort. »Hallo?« kam es gedämpft zurück. »Wir sind hier!« »Wir«, dachte Elm, und sein Puls beschleunigte. Langsam ging er an der Hauswand entlang, bis er eine Tür fand. Sie war verschlossen. Er rüttelte sanft daran, ein Vorhängeschloss klirrte. »Hallo, hören Sie uns, gehen Sie nicht weg, wir sind hier drinnen!« Diesmal war es eine andere Stimme. Das »Wir« waren also mindestens zwei Personen. Aber um wen handelte es sich? Und wieso sprachen die Stimmen Deutsch? Waren die Personen gefährlich? Warum sollten die gutmütigen Inuit sie sonst hier eingesperrt haben? Oder erlaubte sich jemand einen dummen Streich mit ihm? Elm spürte, wie sich Nervosität in seinem Magen ausbreitete. Er untersuchte das rostige Vorhängeschloss, mit dem die Tür gesichert war. Es war eingerastet, der Schlüssel allerdings steckte.
»Hallo, sind Sie noch da?« »Bitte, bitte gehen Sie nicht weg, wir haben nichts Schlimmes getan«,
flehte nun wieder die erste der beiden Stimmen. In diesem Moment brach Elms Helfersyndrom sich Bahn. Er musste etwas tun, einfach gehen konnte er jedenfalls nicht. Behutsam, jederzeit mit einem Angriff rechnend, drehte er den Schlüssel im Schloss. Im Notfall, so redete er sich ein, hätte er in wenigen Sekunden das Haupthaus erreicht und die anderen alarmiert. Das Schloss quietschte, als es aufsprang. Elm nahm es ab, schob die Tür auf und trat vorsichtig ein. Die Luft in der Hütte war trotz der Kälte stickig. Als er den Kippschalter neben dem Eingang betätigte und das Licht anging, bot sich ihm ein überraschender Anblick.
Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.